Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Journalistin Inna Hartwig, die hat in ihrem ersten Buch der Geschichte ihrer Familie nachgeforscht. Sie hat sich gefragt, warum war meine Großmutter Frieda eine so harte Frau? Warum hatte sie so gar nichts Liebevolles? Und warum wurde in meiner Familie so viel geschwiegen über die Vergangenheit? Inna Hartwigs Familie hat in der Sowjetunion gelebt. Sie selbst wurde 1980 dort geboren. 1992 ist ihre Familie nach Deutschland ausgewandert. Und heute arbeitet Inna Hartwig in Moskau. Sie berichtet von dort für deutschsprachige Zeitungen. Und jetzt bin ich mit ihr in Moskau verbunden. Guten Tag, Frau Hartwig.
Hallo, danke für die Einladung.
Ihr Buch heißt Friedas Enkel, meine Familie und das Erbe der Gewalt in Russland. Und Frau Hartwig, den Anstoß zu diesem Buch hat die in Russland inzwischen verbotene Menschenrechtsorganisation Memorial gegeben. Wie ist es dazu gekommen?
Memorial hat sich Ende der 80er Jahre gegründet, um stalinistische Verbrechen aufzuklären, um die Menschen darüber aufzuklären, was ihr eigener Staat ihnen angetan hat. Und die haben über Jahre hinweg ganz, ganz viele Dokumente gesammelt, viele Listen erstellt, wer, wann, warum verhaftet wurde, umgebracht wurde, wieder freikam, rehabilitiert wurde. Und in so einer Liste fand ich vor Jahren den Namen meiner Großmutter und war erschüttert, weil in meiner Familie sehr, sehr wenig über dieses Schicksal gesprochen wurde. Und diesem Schicksal wollte ich immer wieder nachgehen.
Und was haben Sie da für Angaben gefunden? Was haben Sie da über das Schicksal Ihrer Großmutter Frieda herausgefunden?
Eigentlich relativ wenig. Es stand ihr Name da, ihr Geburtsdatum, wo sie inhaftiert wurde, wohin sie verbannt wurde und warum und wann sie rehabilitiert wurde.
Und darüber wurde in Ihrer Familie so gar nicht geredet? Also Sie wussten gar nichts davon?
Es wurde so mythenhaft, würde ich sagen, geredet. Es war immer gesagt worden, ja, und man hat in Sibirien gelebt und man hat diese und diese Arbeiten tun müssen. Danach ist man weggegangen und es gab die Kommandantur. Also es waren so Informationen, die sehr lose waren und ich konnte sie nicht fassen. Und Sibirien, habe ich dann später bei den Recherchen herausgefunden, war eher ein Oberbegriff für dieses Schicksal, für die Verbannung, für all die Gewalt, die meine Familie erfahren hat, weil sie nie in Sibirien gelebt haben.
Warum ist denn Ihre Großmutter in dieses Mahlwerk der russischen Gewalt gekommen?
Meine Familie ist eine russlanddeutsche Familie. Meine Großeltern sind auf dem Gebiet der heutigen Ukraine zur Welt gekommen, wurden im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten heim ins Reich geholt und am Ende des Zweiten Weltkrieges, weil sie Sowjetbürger waren, von den Sowjets quasi wieder repatriiert, so nannte man das. Man brachte sie in ein Lager in Nordrussland, weil sie eben Deutsche waren. Und das war sozusagen der Haftgrund für all die jahrelange Zwangsarbeit in diesem Lager.
Sie haben sich auch die Originalschauplätze angeschaut, sind an den Ort gefahren, an dem Ihre Großmutter Frieda und ihr Mann leben mussten. Was haben Sie in Erfahrung bringen können? Wie sah das Leben dort aus in diesem Lager?
Das Leben in diesem Lager sah so aus, es war eine Art Dorf mit vier Straßen und dort haben etwa 3000 Leute gelebt, die meisten aus der Ukraine, aus dem Baltikum und eben ein paar russlanddeutsche Familien und die mussten in der Holzverarbeitung schuften, Tag für Tag. Sie waren quasi gefangen, konnten da nicht weg. Es war zwar kein Zaun drumherum, aber dieses Dorf befand sich mitten im Wald. Der nächste Ort lag kilometerweit weg. Es gab viel Schnee im Winter und im Sommer sehr viele Mücken. Man kam da nicht weg. Und sie mussten sich alle paar Tage bei der Kommandantur melden, denen sagen, wir sind noch da und mussten eben Zwangsarbeit verrichten, bekamen sehr wenig zu essen und auch sonst sehr, sehr wenig zum glücklichen Leben sozusagen.
Wann sind Ihre Großeltern da freigekommen aus dieser Zwangsarbeit?
Also die wurden 1948 dorthin gebracht und kamen 1972 da weg und gingen dann an den Ural, also in den Osten des Landes, weil die großen Söhne meines Großvaters dort Arbeit gefunden hatten. Und meine Großeltern zogen mit den kleinen Kindern dorthin, weil sie dort als eben ehemalige Volksfeinde auch Arbeit fanden.
Also über 20 Jahre waren Sie in diesem Archipel Gulag. Das ist ja ein Begriff, der sich dafür eingebürgert hat, für dieses Lagersystem in der Sowjetunion, dort eingesperrt. Und ich habe schon gesagt, Ihre Großmutter ist in Ihrer Erinnerung eine sehr harte Frau. Sie schreiben über sie, sie unterwarf sich der Gewalt und übte selbst Gewalt aus. Was bedeutet das denn? Wie hat sich diese Härte Ihrer Großmutter gezeigt?
Ich habe meine Großmutter als einen sehr emotionslosen Mensch erlebt, als einen Menschen, der nie zum Beispiel einen in den Arm genommen hat, nie getröstet hat und immer sehr auf Härte und Disziplin aus war. Also man musste immer funktionieren, man musste gehorchen und wenn das nicht geschah, wurde geschrien. Bei ihren eigenen Kindern wurde nicht nur geschrien, sondern auch geschlagen. Und die Kinder, also eben mein Vater und seine Geschwister, erlebten das als etwas Alltägliches und hielten das für völlig normal. Und ich glaube, und das haben meine Recherchen letztlich auch gezeigt, dass meine Großmutter von klein auf selbst sehr, sehr viel Leid und Gewalt ausgesetzt war und um zu überleben sozusagen wahrscheinlich die Emotionen völlig abgestellt hatte.
Und
das sich dann so auswirkte.
Und nachdem Sie das in Erfahrung gebracht haben, also da gehört die Deportation durch die Deutschen dazu im Zweiten Weltkrieg, eben diese Deportation nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch die Vorgeschichte schon in der sowjetischen Ukraine. Nachdem Sie das jetzt alles recherchiert und durchdacht und aufgeschrieben haben, wie schauen Sie jetzt auf Ihre Großmutter?
Mit sehr viel Mitleid und irgendwo auch eine Art Liebe. Man möchte Frieda umarmen und sagen, wie schade, dass du kein tolles Leben hattest.
Ja, und das betrifft ja nicht nur Frieda, es betrifft auch ihren eigenen Vater und viele andere aus ihrer Familie. Jetzt erzählen Sie in Ihrem Buch von Ihrer Familiengeschichte und schauen darüber hinaus aber auch auf die Gewaltgeschichte in Russland und in der Sowjetunion. Ein absoluter Höhepunkt dieser Geschichte war ja der sogenannte große Terror gegen die eigene Bevölkerung in der Sowjetunion in den 30er Jahren. Dabei wurden hunderttausende Menschen erschossen und noch viel mehr eingesperrt und deportiert. Sie haben sich auch angeschaut, wie dieser Exzess von Gewalt heute erinnert wird in Russland. Was haben Sie da gesehen? Wie wird das erinnert?
Diese Exzesse werden nicht verarbeitet, die wurden auch nie richtig verarbeitet. Diese Verarbeitung findet im Kleinen, im Familiären statt, wenn überhaupt. Viele Menschen wissen sehr, sehr wenig über ihre Geschichte. Sie wollen auch nicht darüber sprechen, weil die Sowjetunion vielen Menschen eingetrichtert hat, man soll in die lichte Zukunft schauen und nicht zurück. Das sorgt aber tatsächlich für Probleme, denn wenn man Gewalt nicht verarbeitet hat, wenn man praktisch Täter straflos umherlaufen lässt, dann führt es zu nichts Gutem. Und da kann man auch den Bogen schlagen zu heute, wenn wir sehen, dass Prigozhin zum Beispiel, also der mittlerweile umgekommene Söldnerführer, Leute aus dem Gefängnis rekrutiert, also Mörder aus dem Gefängnis rekrutiert für den Krieg in der Ukraine, die und ihnen in Aussicht stellt, dass sie nach 6 Monaten wieder rehabilitiert sind und zurück ins sogenannte normale Leben können. Und sie kommen jetzt zurück und terrorisieren ganze Dörfer, bringen Menschen um, vergewaltigen Kinder und das sorgt für ja Unsicherheit und Angst. Und auch diese Menschen, die quasi schon als Mörder verurteilt wurden, kommen jetzt als Helden zurück. Das heißt, diese Geschichte setzt sich nochmal auf die Geschichte, die dieses Land nie verarbeitet hatte, also die Terrorjahre unter Stalin. Und es entsteht eine sehr, sehr ungute Mischung.
Sie erzählen in Ihrem Buch auch davon, wie Kinder in Russland erzogen werden, an den Schulen insbesondere, und berichten da, dass an russischen Schulen jetzt wieder eine militärische Grundausbildung stattfindet. Das hat mich nochmal besonders getroffen, weil ich das aus meiner eigenen Schulzeit in der DDR noch kenne, so eine vormilitärische Ausbildung an der Schule. Was passiert denn da bei dieser Grundausbildung eben schon für Kinder?
Also diese Grundausbildung beginnt in der 10. Klasse. Das sind so 15-, 16-jährige Jugendliche, und sie lernen dort sozusagen die Kalaschnikow auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Sie lernen dort, wie Waffen aussehen, was dabei zu beachten ist. Sie werfen auch mit richtigen Bomben und lernen auch was zu Drohnen. Die Mädchen sollen lernen, wie man Wunden versorgt. Und man bereitet sozusagen schon Soldaten vor, wenn die Kinder noch in der Schule sind. Und das ist ganz erschreckend. Und das ist aber nicht nur dieses Fach. Es gibt noch andere Fächer, wo man den Kindern sozusagen sagt, dass es in Ordnung ist, für sein Heimatland zu sterben.
Sie erzählen ja von diesen, wie Kinder da auch schon in Gewalt eingeübt werden, eben in militärische Gewalt. Sie erzählen in Ihrem Buch aber auch von Menschen, die der Gewalt in Russland etwas entgegenzusetzen versuchen, die weiter als Journalisten arbeiten zum Beispiel, trotz aller Bedrohungen und schrecklichen Beispiele von Menschen, die wegen genau solcher Arbeit verhaftet werden, für lange Zeit eingesperrt werden. Können Sie uns bitte noch von einem solchen Beispiel erzählen?
Es sind tatsächlich sehr, sehr viele Menschen gegangen, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieses Land ja liebevoller mit sich selbst umgeht. Es sind aber auch einige geblieben. Ein Beispiel kann ich nennen, das ist der Journalist Vasily Polonsky zum Beispiel. Der ist so Mitte 30 und hat früher für den unabhängigen Fernsehsender Dosht gearbeitet. Regen heißt das auf Deutsch übersetzt, und Dorscht selbst berichtet mittlerweile aus Amsterdam für das russische Publikum. Und sie sind im März vergangenen Jahres weggegangen. Dann ging Polonsky zu Novaya Gazeta. Auch Novaya Gazeta wurde quasi eingestellt. Er war auch bei Echo Moskwy, das ist ein Radiosender, der so halbunabhängig ist, weil er noch von Gazprom Media Geld bekam. Auch sie wurden eingestellt. Mittlerweile läuft da irgendein staatlicher Sender drüber. Und Vasily Polonsky arbeitet jetzt für so einen Online-Ableger von Novaya Gazeta. Der ist in Moskau, der sagt, ich bin ein russischer Journalist. Mir sind die Risiken bewusst. Mir ist auch die Willkür bewusst. Das heißt, ich weiß nie, was passiert. Aber ich bin hier und ich berichte für das Publikum hier. Und ich will das machen und ich will das tragen und ich kann das tragen. Und der ist tatsächlich manchmal als Ein-Mann-Betrieb geht der oft ins Gericht. Das ist so die Berichterstattung mittlerweile, die sich hier abspielt, und schaut, was passiert. Auch für die Kollegen, die gezwungen waren, hier rauszugehen aus gewissen Sicherheitsbedenken.
Also er geht zu Gerichtsverfahren, wo zum Beispiel andere Journalisten angeklagt werden und verurteilt werden.
Genau, Journalisten, Aktivisten, Theatermacherinnen, also alle, die sich auch gegen diesen Krieg stellen und deswegen 4 Jahre ins Gefängnis gehen müssen.
Davon erzählt Inna Hartwig in ihrem Buch Fridas Enkel, meine Familie und das Erbe der Gewalt in Russland. Das Buch ist im Verlag Frankfurter Allgemeine Buch erschienen mit 224 Seiten. Frau Hartwig, haben Sie vielen Dank für das Buch und für das Gespräch.
Sehr gern.